Heute im Podcast die Gerschen Immobilienunternehmerinnen Anna Hupfer und Anne Brackhoff.
Und ich möchte natürlich, wenn ein Kunde zu mir kommt, mit dem Anliegen, seine Immobilie mit uns gemeinsam zu verkaufen, da einen Preis draufschreiben, der mir nicht zum Auftrag verhilft, ja, den ich aber nicht verkauft kriege, sondern den ich tatsächlich am Markt platziert kriege, den der Käufer finanziert bekommt, vor allem auch, und alle sind glücklich.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, das, was ihr in diesem Podcast erlebt, ist Frauenpower allererste Sahne. Meine heutigen Gäste Anna Hupfer und Anne Brackhoff gehören zu einer neuen Generation von Immobilienexpertinnen, die das Thema nicht nur beherrschen, sie atmen es auch, zumindest mal so mein Gefühl. Kennengelernt haben beide sich im Studium und sie teilen die gemeinsame Mission, Immobilienverkauf, Kauf, Bewertung nahbar zu machen, menschlich und vertrauensvoll zu gestalten. Mit ihrer Gründung von Hupfer und Brackhoff Immobilienberatung setzen sie genau das um, nämlich ganzheitlich, fallabschließend und vor allem einzigartig. Im Podcast sprechen wir über realistische und marktgerechte Immobilienpreise hier in unserer Region, den Sinn und Nutzen verschiedener Arten von Immobiliengutachten, die Mietpreis- und Betriebskostenentwicklung in Gera, sowie wie sieht es eigentlich aus mit Angebot und Nachfrage und der Finanzierung des klassischen Einfamilienhauses. Besonders spannend wird es, als wir über die Zukunft des Immobilienmarktes reden. Anna und Anne brennen für dieses Thema der Sanierung von Gebäuden. Beide haben Großes vor und wollen Immobilien nicht nur vermitteln, sondern aktiv dazu beitragen, dass bestehende Objekte wieder zum Leben erweckt werden. Mein Eindruck, diese beiden sind jung, dynamisch und kompetent und haben extremes Podcast- und Social-Media-Potenzial, das noch längst nicht ausgeschöpft ist. Von Anna und Anne, davon bin ich überzeugt, werden in Zukunft wir noch einiges mehr hören. Und jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Auf geht's! Liebe Anne, schön, dass ihr hier im Gera Stadtgeflüster seid.
Danke für die Einladung, wir freuen uns sehr.
Freut uns sehr, hier zu sein.
Jetzt sagt mal ganz kurz für die ganzen Gerschen da draußen, die jetzt den Podcast hören. Also ich musste jetzt deshalb lachen, weil ihr habt so eine Energie, ihr kommt hier rein, das ist wirklich der Hammer. Ich freue mich richtig auf dieses Gespräch, aber erklärt mal ganz kurz, wie kommt ihr zusammen, wer seid ihr, was habt ihr gelernt und seid ihr Urgersche? Erzählt mal ganz kurz, was ihr macht.
Sehr, sehr gern. Magst du starten?
Ja, ich starte gern mal. Also wir kommen beide tatsächlich nicht aus Gera, aber aus der Umgebung. Ich selber, Anna, bin gelernte Immobilienkauffrau und Fachwirtin, jetzt auch Master seit diesem Jahr und habe damals, wollte eigentlich immer Innenarchitektin werden und wollte dann mich schon immer für das Thema Immobilien irgendwie begeistern und da in der Richtung was machen. Und damals nach einem Schülerpraktikum in einer Wohnungsgesellschaft habe ich festgestellt, es gibt ja nicht nur Mieten, Kaufen, Wohnen, Makler, Vermietung und Verkauf, sondern es gibt ja noch ein bisschen mehr. Und habe mich dann tatsächlich für eine Ausbildung damals in einem Wohnungsunternehmen in Gera entschieden.
Kannst du ruhig sagen, wer das war. Ja, mit besten Grüße an Uwe Kästner.
Die THG, ja, viele Grüße an unseren ehemaligen Ausbilder. Es war eine tolle Zeit und ja, ich bin quasi aus der Hausverwaltung gekommen und habe mich dann auch später, jetzt mittlerweile vor 3 Jahren, schon dann hauptberuflich selbstständig gemacht mit einer eigenen Hausverwaltung. Wir sind jetzt mittlerweile 3 Mädels plus ich, also 4 Mitarbeiterinnen. Und in meinem eigenen Unternehmen habe ich dann auch die Leidenschaft fürs Maklergeschäft gefunden und dann auch schon selber verkauft. Und Anne, schließt du damit ein bisschen an. Wir hatten uns durch unsere Bürogemeinschaft wiedergefunden und eigentlich kannten wir uns schon ein bisschen länger.
Tatsächlich habe ich dich das erste Mal gesehen, als du die Abschlussrede der Immobilienkaufleute bei uns in der Berufsschule gehalten hast. Weil ich hab die für die Banker gehalten. Das führt, glaube ich, jetzt hier dann zu mir. Also mein Name ist Anne Brackhoff. Hi. Ich bin gelernte Bankkauffrau, habe auch hier in der Sparkasse Gera Greiz damals meinen Weg begonnen und habe nach der Ausbildung die damals erste Chance eines Trainees in der Immobilienwirtschaft gekriegt. Habe also 1,5 Jahre lang sehr viel in der Sparkasse mit der Immobilie zusammen zu tun gehabt, über Verwaltung, Auftragsmanagement, Bewertung, Finanzierung und auch Verkauf, habe dann gemakelt und habe mich aber, nachdem ich dann die liebe Anna beim Fachwirt kennengelernt habe, also wiedergesehen habe und noch Betriebswirtschaft studiert habe, als Sachverständige für Immobilienbewertung selbstständig gemacht. Also ich habe dann quasi den Teilbereich der Immobilienwirtschaft für mich entdeckt, der total unsexy und unbekannt ist, nämlich, ich sage mal so schön, die Kellerkinder, die irgendwo sitzen und die Gutachten schreiben. Und als ich mich damals für den Weg entschieden habe, war ich 25 und eine Frau, hatte gerade mein zweites Kind bekommen und wusste, dass der gemeine Sachverständige männlich und über, ich glaube, 55 damals, so war die Statistik, war. Und habe mich dann gefragt, warum kann man das nicht als junge Frau? Ich mache das jetzt einfach. Ja, hab's gemacht, bin mittlerweile zertifiziert, habe mein eigenes Sachverständigenbüro und mit meiner lieben Anna jetzt vor mittlerweile 4 Monaten noch eine gemeinsame Immobilienberatungsfirma gegründet, die Hupfer und Brackhoff Immobilienberatung GmbH und Co. KG, die ein Maklergeschäft mit abdeckt tatsächlich. Und so sind wir jetzt die Immo-Mädels von Gera geworden quasi.
Die Immo-Mädels von Gera, also das ist wirklich die Vollpower. Ihr seid beide unter 30, ja, voller genau. Energie. Also das kann nur gut gehen, das habe ich vorhin schon gesagt. Wie ist das jetzt, wie arbeitet ihr jetzt zusammen? Also du hast ja jetzt deine eigene Firma, dann habt ihr zusammen eine Firma. Wie funktioniert das? Sitzt ihr da zusammen im Büro? Wo sitzt ihr da ganz genau? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch, Gutachten will ich mal machen lassen, ja, weil ich lasse mich ja gerade scheiden, deswegen hätte ich ganz gerne mal ein Gutachten zu meiner Immobilie. Wo sitzt ihr?
Also wir sitzen derzeit in der Greizer Straße in Gera, also ganz zentral. Sind aber unabhängig davon auch auf sozialen Medien vertreten und haben auch eine Online-Präsenz. Also man kann uns jederzeit anrufen, eine Nachricht schreiben und da melden wir uns dann auch gerne zurück.
Sehr gern sogar, genau.
Wenn ihr Gutachten erstellt, machen wir nochmal das Thema jetzt. Also ja. Es gibt ja viele, viele Fragen, die ich jetzt habe, eigentlich zu Immobilien. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn man gerade von Gera redet. Da sind ja die schlimmsten Prognosen, Gera stirbt aus und was weiß ich. Und die Immobilienwerte gehen nach unten. Und was gibt's da für Konzepte? Wozu brauche ich heutzutage ein Immobiliengutachten?
Ich sage immer so schön, immer dann, wenn eine objektive Einschätzung zu meinem subjektiven Empfinden passen muss, ja. Also die Ursachen für Immobilienbewertungen sind total vielfältig. Wir kommen ganz, ganz häufig ins Spiel, meistens dann, wenn Menschen Scherbe hinterlassen. Bedeutet im Rahmen von Erbschaften, von Scheidungen. Ich arbeite aber bei uns auch mit meiner Zertifizierung für fiskalische Wertermittlung. Das heißt mit anderen Worten, liebe Kunden da draußen, ihr bekommt einen Bescheid vom Finanzamt im Rahmen von einer
Erbschaft.
Genau. Und wollt quasi dem Finanzamt darlegen, dass eure Immobilie weniger wert ist, das mache ich auch. Oder auch ganz, ganz häufiger Auftragsgrund sind die Restnutzungsdauergutachten, ne? Also die Gutachten zum Nachweis einer verkürzt oder kürzeren Restnutzungsdauer für die steuerliche Abschreibung tatsächlich. Aber meistens familienrechtliche Ursachen. Oder wenn auch einfach der gemeine Immobilieneigentümer wissen möchte, was seine Immobilie wert ist, weil es innerhalb der Familie verschenkt oder verkauft werden soll. Das mache ich auch sehr häufig.
Wie ist das deine Erfahrung, Erbschaft? Das Finanzamt schätzt wie hoch? Meistens mehr, als du dann als Gutachter es besser hinkriegst?
Das kann man nicht pauschalisieren. Das ist es. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Arbeitsweise aus. Wenn ein Kunde mit so einem Anliegen zu mir oder zu uns kommt, dann ist immer der erste Schritt, ich setze mich mit den Kunden hin, schaue mir die Gesamtsituation an und überlege erstmal, ob es Sinn macht. Ja, also es kann natürlich auch passieren, dass man sagt, das ist in Ihrem Sinne. Nehmen Sie das so an und dann ist gut. Ja, ja. Viel mehr kann ich für Sie nicht tun. Und ich nehme ungern Aufträge an, wenn ich dem Kunden keinen Mehrwert bieten kann. Deswegen kommt es auch nicht selten vor, dass ein Kunde mit einem Anliegen zu uns kommt, was das Gutachten erstellen angeht. Und das lehnen wir dann ab, weil wir einfach den Mehrwert nicht bieten können.
Was kostet so ein Gutachten? Also kann man da mal kostentechnisch was sagen?
Ja, also ich unterscheide ja immer zwischen der Marktpreiseinschätzung und dem Vollgutachten. Vollgutachten ist die große Hafenrundfahrt, also 90 Seiten lasse ich mich über alle Gegebenheiten der Immobilie aus, plus umfangreiche Fotodokumentation. Da ist man meistens im kleinen vierstelligen Bereich, also das geht bei mir so zwischen 2.000 und 2.500 Euro netto los. Die Kurzbewertung, die Marktpreiseinschätzung, die liegt bei mir, da kenne ich den Bruttopreis auswendig, 990 Euro tatsächlich. Mir war es wichtig, dass wir den Kunden damit eine Möglichkeit geben, eine fundierte Werteinschätzung seiner Immobilie zu bekommen, ohne dass dafür eine exorbitante Rechnung anfällt. Das kann man auch nicht auf jede Immobilie stülpen, deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, wenn ein Kunde zu uns kommt mit dem Anliegen, kümmern wir uns erstmal um den Kunden, nicht um den Auftrag. Und dann leiten wir ab, was passt jetzt hier wirklich für den Fall. Vielleicht ist es für mich dann am Ende ein kleineres Honorar. Ist mir egal, der Kunde ist zufrieden, der kommt meistens wieder.
Cool. Und spielt euch da die Bälle zu? Also du hast die Häuser, Anna, zum Vermieten.
In der Verwaltung.
In der Verwaltung. Genau. Und da kommen natürlich auch die Kunden, die Immobilienbesitzer dann zu dir und sagen, ja. Mensch, Ja, könnte man mal eine Bewertung machen. Ich müsste das jetzt demnächst, weil 1, 2, 3 ist der Grund. Und dann schiebt ihr euch die Bälle zu. Ist das so ein bisschen der Grund auch, warum ihr euch da zusammengetan habt?
Ja, tatsächlich ist da jetzt einiges auch, was ich jetzt vorher schon verkauft hatte, auch aus der Verwaltung heraus entstanden. Und jetzt auch wieder in der Pipeline. Also das ist eigentlich so ein Kreis, der sich irgendwo schließt. Ne? Der Eigentümer hat eine Immobilie, wir verwalten die. Er will sie aus welchen Gründen auch immer verkaufen. Wir können das natürlich wieder mit anbieten, den Verkauf und anschließend wieder die Verwaltung. Und wenn eine Wohnung leer steht, können wir die vermieten. Also wir bieten da so ein bisschen alles drumherum an, dass es dann auch für den Kunden passt. Die sind dann froh, wenn wir eine fundierte Werteinschätzung treffen können. Das ist uns halt sehr wichtig, dass man es wirklich mit einem Sachverstand macht, weil dann werden die Preise auch weniger in Frage gestellt. Mhm. Also wenn ein Gutachter so einen Wert ermittelt hat für eine Immobilie, dann ist es gesetzt. Und dann wird nicht viel rumdiskutiert, weil es hat ja eine Fachperson gemacht. Aus der Verwaltung heraus bekommen wir da schon relativ viel Anfrage, weil es ist, wir kennen die Objekte, wir kennen die Mieter, wir kennen die ganze Struktur der Immobilien. Und dann ist es am einfachsten, da auch den Verkauf mit zu begleiten.
Es gibt ja so manchmal Immobilien auf den Plattformen, die siehst du, die fangen dann, keine Ahnung, bei Summe X an, eine Woche später oder zwei Monate später wieder 20%, wieder dann und immer weiter geht das runter. Wie beurteilt ihr das?
Also höchst problematisch, schwierig. Tatsächlich. Ich finde, im Immobilieneinkauf werden, ich würde nicht sagen, die meisten Fehler gemacht, aber es hat das meiste Fehlerpotenzial, weil, also erstmal ist es meine Aufgabe, dem Kunden sowohl als Sachverständiger als auch als Makler den Marktwert zu präsentieren, ja. Und nur ein Marktwert wird tatsächlich bezahlt und vor allem auch finanziert. Ich finde, das ist ein Punkt, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit Finanzierungsberatern der Region zusammen, auch mit regionalen Banken und Sparkassen. Und dadurch, dass also ich aus der Branche auch mitkomme, kann ich mir auch vorstellen, wie die Bank das sieht. Oder ich weiß es, weil ich weiß, wie die Bedingungsbedingung funktioniert. Und ich möchte natürlich, wenn ein Kunde zu mir kommt, mit dem Anliegen, seine Immobilie mit uns gemeinsam zu verkaufen, da einen Preis draufschreiben, der mir nicht zum Auftrag verhilft, ja, den ich heute nicht verkauft kriege, sondern den ich tatsächlich am Markt platziert kriege, den der Käufer finanziert bekommt, vor allem auch, und alle sind glücklich. Alles andere ist Augenwischerei und am Ende würde ich uns als Büro nur veräppeln, weil wir bekommen es nicht verkauft, wir haben Kosten und natürlich auch vor allem ganz, ganz wichtig Käufer und Verkäufer, die jetzt endlich eine faire Beratung verdienen.
Mhm. Habt ihr da auch so ein negatives Beispiel, also wo du da mal vielleicht sagst, also so geht es eigentlich gar nicht und dann ist eigentlich der Verlierer alle am Verkauf Beteiligten?
Anne hat ein privates Beispiel.
Also ich war auch mal auf Haussuche, bin dann fündig geworden tatsächlich. Aber ich weiß, im Rahmen dessen hatten wir mal eine Besichtigung von einer Doppelhaushälfte im ländlichen Raum und die war sehr stark baufällig, sehr, sehr stark baufällig, auch mit einem wirklich nicht wegzudiskutierenden Bauschaden, der im Hinblick auf die Witterung, es war damals Oktober, November, wirklich ein Problem geworden ist.
Und was war das für ein Problem?
Ein undichtes Dach. Oh, ja, und okay. Das war nicht erst seit gestern undicht, sondern da hat sich, und wir wissen das alle, Wasser findet seinen Weg, so langsam dann schon in die Bausubstanz reingefressen. Das ist dann natürlich nachhaltig echt ein Thema. Neben dem Thema, dass das einfach überholungsbedürftig war, das Haus. So. Und der Kaufpreis, der dafür veranschlagt war, war okay, ja. Und hätte sicherlich noch ein bisschen nach unten korrigiert werden können, wenn man mal diesen ganzen massiven Modernisierungs- und Sanierungsaufwand gesehen hat. Und als wir das angesprochen haben, war letztendlich dann da so der Kommentar, naja, wir haben schon mal eine sehr massive Preissenkung hier hinter uns. Wir müssen mal schauen, ob die Eigentümerin noch mitgeht. Und ich habe halt gefragt, was für eine Preisreduzierung war das? Und ich will jetzt auch keine Summen nennen oder so, aber es war eine 50-prozentige Preisreduktion tatsächlich innerhalb von 7 Monaten. 7 Monaten, ja. Und der Preis, der jetzt noch stand, der war schlichtweg nicht erzielbar. Das hat auch eine Bank nicht mitgespielt. Problem war, dass die Eigentümerin nicht vor Ort war. Die Eigentümerin war, ich glaube, in Süddeutschland. Und sie hatte das Haus geerbt, weil ihr Sohn verstorben war. Ergo hat sie das Ganze hier zu einem regionalen Experten gegeben. Und der wird sich im Einkauf vertan haben. Vielleicht auch im Interesse zu sagen, Mensch, ich möchte den Auftrag bekommen. Und ich erzähle dann meinen Kunden, ich plausibilisiere das für mich selbst vielleicht auch so, dass es darstellbar ist. Aber es wird nicht verkauft. So, was habe ich? Ich habe ein 7, 8, 9 Monate altes Inserat und das kommt nicht selten vor. Und letzten Endes passiert genau das. Mittlerweile wissen wir alle, was eine rote Kapsel ist. Ja, also das ist so eine Suchfunktion, die ich auf einem Portal schalten kann, wo ich sehen kann, wie lange ist die Immobilie schon online. Und sehe ich als Käufer, das Ding steht schon seit über 100 Tagen drin, weil dann hört rote Kapsel auf zu zahlen, dann habe ich doch wunderbare Basis für eine Preisverhandlung. Oder ist das fair?
Warte, ganz kurz, erklär nochmal rote Kapsel.
Das ist ein Plugin quasi, das ich mir installieren kann. Und dann kann ich auf Portalen nachvollziehen, wie lange ist eine Immobilie schon online. Und dann gab es auch mal eine Preisreduktion. Das heißt, das ist mittlerweile sehr transparent geworden. Und wenn ich als Käufer einen Preis sehe, der seit 100 Tagen unverändert hier steht oder die Immobilie steht seit 100 Tagen hier online, Ja, dann liegt es am Preis. Dann ist es so, lieber Kunde. Es tut mir leid. Um dem so ein bisschen zu entgehen, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, jeder Kunde, der zu uns kommt, wird ehrlich beraten. Es wird nichts verschönigt und es wird auch nicht schön geredet, sondern wir reden über einen marktnahen, finanzierbaren und verkäuflichen Preis.
Mhm. Auch wenn es manchmal wehtut, den Preis dann zu hören, aber am Ende ist es der Preis.
Genau.
Bevor wir jetzt mal auf die Marktsituation in Gera eingehen, Anna, nochmal ganz kurz an dich. Irgendwie ist es fast schon erschreckend, wie viel immer wieder Neuerungen in der Vermietung und Verpachtung für Vermieter und Mieter auf einen zukommt. Was sind denn so aktuell so Gesetze, die so rumschwirren im Geiste der Politiker, die irgendwann jetzt kommen sollen? Ich habe gehört, digitale Ablesung, Voraussetzungen, ist da irgendwas dran oder?
Ich glaube, da hätte ich mir jetzt vorher noch mal ein bisschen belesen müssen zu den Gesetzmäßigkeiten. Grundsätzlich ist es so, man muss in der Hausverwaltung immer mit der Zeit gehen. Es gibt immer wieder Anpassungen und für uns ist es eben wichtig, da mitzugehen. Also gerade im Bereich der Digitalisierung, nicht unbedingt was die Immobilien betrifft, sondern auch eher im Bürobereich. Also dass man einfach mittlerweile Cloud-Softwares nutzt, also dass man den Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht, einfach flexibler zu arbeiten und auch einfach effektiver zu sein. Also Automatisierungen in der Hausverwaltung ist ein ganz großes Thema. Ich habe auch meine Masterarbeit zum Thema KI in der mobilen Verwaltung geschrieben. Also da gibt es relativ viel, was mittlerweile möglich ist, technisch und auch in der Zukunft kommen
wird. Was könnte die KI alles machen?
Also KI ist eigentlich möglich für alles, was automatisierbar ist, also was regelmäßige Prozesse bietet, also die Buchhaltung, die Nebenkostenabrechnung, alles, was so wiederkehrend ist, das kann eine KI mittlerweile schon sehr gut abdecken und in Zukunft auch immer besser. Viele nutzen schon KI-Anrufbeantworter oder telefonieren eben KI unterstützt. Auf der anderen Seite.
Ich habe immer das Gefühl, die Betriebskosten, der Aufwand dazu wird immer irgendwie höher. Statt einfacher. Also durch KI denkt man ja, Digitalisierung, es wird alles einfacher, es wird alles irgendwie struktureller, klarer und schneller, aber irgendwie wird es immer komplizierter, immer noch mehr Vorschriften und so. Mhm. Also wie schätzt du das ein?
Ja, also grundsätzlich, die Vorschriften ändern sich ja eigentlich regelmäßig oder immer mal nach ein paar Jahren gibt es auch Neuerungen. Das können wir eigentlich relativ unkompliziert abdecken und einbinden, weil die Nebenkostenabrechnung an sich ist ja ein System, was fest ist. Mhm. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so ein großes Thema, das abzubilden. Ich bin der Meinung, es wird künftig oder in Zukunft dann auch KI-unterstützt laufen müssen, weil wir haben einen großen Fachkräftemangel oder generell einen Arbeitskräftemangel. Also es müssen ja irgendwelche Leute die Arbeit abdecken. Und so hast du dann mehr Zeit für deine Mitarbeiter, dass die sich um die Probleme kümmern können, die eben nicht automatisiert laufen können. Weil eine KI kann keine Emotionen verstehen, die kann nicht verstehen, warum die Oma Erna jetzt zum dritten Mal anruft, weil sie sich Sorgen macht, dass jemand ins Haus reinkommt, weil die Tür immer offen steht und solche Sachen. Das kann eine KI eben nicht und die ganz große Message ist dabei, dass der Mensch immer noch im Vordergrund steht. Also die KI ist noch nicht menschlich und das ist bei uns eben auch so ein Thema. Gerade die Immobilienwirtschaft ist ein People-Business. Also der Mensch ist wichtig und wird es zukünftig auch immer bleiben.
Also das finde ich gut, wenn gerade ihr so als junge, dynamische Unternehmerin das sagt, dass also die alten Werte trotzdem noch zählen, alles nicht nur über KI und alles Digitalisierung abgebildet wird. Ich glaube ja auch immer ganz fest daran, dass die Unternehmen, die die alten Werte mit den neuen Werten verbinden können, dass das die erfolgreichen der Zukunft sein werden. Oder seht ihr das anders?
Definitiv. Und das Wohnen ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Das ist im Grundgesetz geschützt. Unsere Politik ist daraufhin ausgelegt. Und das ist etwas, das kann ich nicht völlig aus menschlicher Hand rauslassen. Mhm. Gerade auch, wir hatten es ja vorhin, dass wir ja auch manchmal recht komplexe Sachverhalte auch mit begleiten, sei es im Gutachtenbereich, in der Hausverwaltung oder im Verkauf. Und das sind Themen, da möchte man auch einfach einen persönlichen Ansprechpartner dann noch mit vor Ort haben. Und wir sind vor Ort, wir sind regional, wir fahren immer auch zum Kunden damit raus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Message der KI-Situation, die auf uns einprasselt. Wir müssen sicherlich gewisse Dinge hinterfragen, auch im Unternehmen. Was muss dann wirklich tatsächlich jetzt noch von der Backoffice-Kraft zum Beispiel gemacht werden? Aber den Vertrieb, die Beratung, die Begleitung des Kunden, das ist etwas, das würde ich mir als Unternehmer oder wir als Unternehmer uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Und es geht auch meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, darüber definieren sich auch künftig erfolgreiche Beratungsunternehmen.
Es gibt ja so Online-Tools, die Immobilienbewertung und Gutachten machen. Was hältst du davon?
Kommt drauf an, in welchem Bereich sind sie natürlich nicht schlecht. Also klar, es gibt schon die euch die Möglichkeit, über Vergleichskaufpreise, die ja statistisch erfasst werden, auch gewisse Sachen abzubilden. Es ist aber so, und das sage ich auch sehr gerne, ich arbeite auch in der Ausbildung von Sachverständigen mit, es gibt so einen schönen Spruch, den benutzt man ganz viel auch im KI-Bereich, Garbage in, Garbage out. Also gebe ich nichts Gutes rein, kommt auch nichts Gutes bei rum. Und ganz ehrlich, welcher Kunde da draußen, der vor einer Bewertungstour sitzt, würde von alleine beim Zustand angeben, katastrophal. Ja, also ich habe Zustandsunterschiede bei Immobilien in solchen vereinfachten Bewertungsprogrammen von katastrophal, mäßig, gut, mittel, sehr gut. So, jetzt ist halt die Frage, wenn jemand nicht weiß, was es bedeutet oder im Ausstattungsstandard, was ist denn ein gehobener Standard? Was ist ein mittlerer Standard? Das kann man nicht wissen, wenn man sich mit der Hintergrundsituation nicht beschäftigt. Und das, was ich dann anklicke, ratiert irgendwann in einen Rechenprozess, der auf der Wertermittlungsverordnung liegt. Und den muss ich natürlich verstehen können. Also wie gut ist denn das Ergebnis? Und die Kunst ist es natürlich nicht irgendwann, irgendwelche Schieberegler von oben nach unten zu regeln, bis der Wert mir schmeckt, sondern den Weg zum Wert begründbar und vor allem nachvollziehbar zu machen. Das ist unsere Aufgabe, dafür gibt es uns.
Anna, ich sag mir nochmal ganz kurz, wir haben gerade gehört, Gutachten kosten das. Was kostet heute, wenn ich bei euch ein Mehrfamilienhaus in Auftrag gebe für die Betriebskostenabrechnung und das ganze Thema der Verwaltung, Hausmeister und das ganze Zeug, was kostet das? Wird gerechnet pro Mieteinheit oder?
Also in der Regel berechnet man es pro Mieteinheit. Im Gewerbe nimmt man in der Regel einen prozentualen Wert an den Mieteinnahmen bemessen. Aber wenn wir es jetzt mal klassisch aufs Mehrfamilienhaus beziehen, dann bemisst sich die Verwaltervergütung in der Regel pro Einheit. Man kann jetzt Preisspannen nennen. Also ich sag mal, wir liegen so im Schnitt zwischen 26 und 28 Euro netto pro Monat pro Wohneinheit. Es kommt aber immer ganz auf die Größe des Objekts an. Wenn ich jetzt ein Dreifamilienhaus habe, ist der Aufwand natürlich ähnlich wie bei einem Zehnfamilienhaus. Und da muss man eben gucken, dass sich das in der Gesamtsumme dann rechnet. Deshalb, wie gesagt, kommt es drauf an.
Also immer auch eine Verhandlungsbasis, also kein festgeschriebener Preis, sondern es ist Verhandlungsbasis mit dem Vermieter, der das dann in eure Hände gibt.
Genau, es ist objektbezogen und natürlich auch leistungsbezogen. Also wenn man jetzt alles von A bis Z verwaltet, dann hat man einen Preis X. Aber wenn man jetzt gewisse Leistungen rausnimmt, was man ein bisschen ungern machen, weil wir wollen schon dann auch alles wirklich von A bis Z betreuen, dann kann man natürlich auch die Preise entsprechend nochmal staffeln.
Sagt mal, ist Betongold, wie man so schön sagt, immer noch so sicher wie früher? Was ist eure Einschätzung?
Sicher, definitiv. Es ist nicht mehr ganz so konkurrenzlos wie noch vor ein paar Jahren. Weil wir müssen überlegen, dieser ganze Immobilien als Teil von Vermögen ist jetzt mal über das Einfamilienhaus hinaus immer wichtig gewesen, wird auch immer wichtig sein. Ich hatte aber dazu letzte Woche mit einem Kollegen ein ganz tolles Gespräch. Und zwar ist es so, seitdem wir natürlich auch wieder einen Zins haben, der vorhanden ist, Punkt, haben wir natürlich ein Thema, dass die Immobilie immer in Konkurrenz auf einmal tritt, wieder mit klassischen Kapitalanlagen. Ja, also wenn wir jetzt wirklich mal eine reine Kapitalanlage-Immobilie anschauen. Und das ist auch eine Herausforderung, der wir uns jetzt stellen müssen. Das heißt, natürlich hat eine Immobilie ein anderes Risiko als eine festverzinsliche Schuldverschreibung oder irgendwas. Und das muss bepreist werden. Und das, glaube ich, ist so eine Herausforderung, die wird jetzt auf uns zukommen.
Also ich mache ja jetzt auch 35 Jahre leidenschaftlich Unternehmertum. Egal, wann Immobilien gekauft wurden. Ich hatte immer das Gefühl, die waren zu teuer. ist das irgendwie, könnt ihr das unterschreiben, dass man immer das Gefühl hat, es ist zu teuer, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur der Situation geschuldet und es wächst halt immer weiter. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, die generelle Marktsituation verändert sich ja immer. Und zu teuer ist so ein subjektives Gefühl. Also es muss sich am Ende, wenn man jetzt mal eine klassische Kapitalanlage sieht, wie ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung, es muss sich für einen selber rechnen und man muss es gut und clever angehen. Da gibt es, würde ich jetzt mal sagen, noch andere Profis, die das professionell mit Schulungen etc. begleiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Namen nennen kann, aber Immocation ist zum Beispiel so eine Plattform, mit denen man da relativ gut als Privatinvestor lernen kann, wie man in Immobilien richtig investiert. Und man muss den Markt, wie er aktuell ist, einfach zu seinen Gunsten nutzen. Und ich glaube, da spielen wir auch wieder ein bisschen rein, weil wir eben auch die Preise einschätzen. Und ein zu teures Objekt wird sich natürlich weniger rechnen als eins, was marktgerecht eingeschätzt ist. Aber mittlerweile, wenn ich das kurz noch hinzufügen kann, sind wir in so einer Situation, die Preise sind vor ein paar Jahren an einem Hoch Punkt gewesen. Und die Mieten sind natürlich auch ein bisschen gestiegen. Also wenn wir es jetzt mal auf die Regionen beziehen. Die Preise haben sich jetzt aber wieder ein bisschen gedämpft, ein bisschen eingependelt.
Wie ist Multiple in Gera aktuell? Also kann man da nochmal was dazu sagen? Was ist eure Einschätzung?
Also der Faktor, zu dem die Käufer in der Regel oder im Schnitt kaufen, ist jetzt aktuell so beim 12-fachen. Also 12-faches heißt die 12-fache Jahresnetto-Kaltmiete. Also ein Objekt hat eine Kaltmiete X im gesamten Jahr. Das multipliziert man dann eben mit einem bestimmten Faktor und das ist dann der Kaufpreis.
Den man zahlt.
Hm? Überschlägig. Hm. Ne? Also wie gesagt, das ist immer so eine Plausibilisierung, wenn man sagt, man geht natürlich erstmal über die Miete und schaut sich das an. Aber der Gutachterausschuss hier in der Region veröffentlicht spannend bis zum 18-fachen tatsächlich. Also wird bezahlt. Wir haben auch ein ähnliches Projekt tatsächlich gerade in der Betreuung. Aber das sind Besonderheiten. Also das kann man nicht aufs Allgemeine ausdrücken. Und das ist ja die Kunst. Ne? Also der Marktwert einer Immobilie ist der Wert, der freie von persönlichen, ungewöhnlichen Verhältnissen zu einem festgelegten Zeitpunkt bezahlt werden würde. Der festgelegte Zeitpunkt ist meistens heute, wenn der oder die Sachverständige vor Ort gewesen ist. Und das sind natürlich so Liebhaberdinger. Und ich kaufe, weil ich finde das und das so ganz großartig rausgenommen. Und das muss man auch dem Kunden so sagen. Und ich finde es nochmal hier so wichtig, die Finanzierbarkeit spielt immer eine Rolle. Und wir sind dazu übergegangen, und das auch recht erfolgreich, wenn Leute halt eine unrealistische Preisvorstellung haben, denen das mal in Kreditraten wiederzugeben. Also mal zu sagen, was bedeutet denn Ihr Kaufpreis, den Sie sich hier für ein Einfamilienhaus vorstellen, in einer monatlichen Rate für einen Kunden? Und jetzt überlegen Sie bitte, ob hier jemand in Langwolschendorf bereit wäre, diesen Preis auch wirklich in eine Kreditrate reinzustecken. Höchstwahrscheinlich nicht. Weil die und die Rate heißt das und das Einkommen. Und das ist die Frage, haben wir das überhaupt hier?
Verstehe ich das richtig? Du als Maklerin sagst, ich errechne jetzt mal das 12-fache, während du als Gutachterin sagst, naja, hier ist schon das 18-fache möglich.
Nein.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Also wir sprechen, glaube ich, eine Sprache.
Ja, es ist am Ende eine Kombination aus beiden. Ne? Also das eine ist der eingeschätzte Wert und das andere ist das, was die Investoren bereit sind, für die Immobilie zu zahlen. Und wie du schon so schön gesagt hast, es ist irgendwie immer zu teuer. Jeder will günstig einkaufen, damit die Rendite natürlich entsprechend besser wird. Am Ende ist es einfach eine Kombination daraus.
Wie schätzt ihr jetzt mal die Marktlage in Gera direkt ein? Einfamilienhäuser, Preise, wie seht ihr das aktuell? Und vor allen Dingen, wie seht ihr so ein bisschen die Zukunft? Weil ich glaube, da müsst ihr doch auch mitdenken, oder? Also
ich würde es immer mit einem Wort beschreiben, stabil. Also wir wohnen hier in einem sehr wenig spekulativen Markt, in einem wenig volatilen Markt. Wir müssen natürlich auch reagieren. Aber ich glaube, Gera hat keine großartige Spekulationszeit hinter sich, hat auch keine vor sich, sondern wir sind halt hier recht moderat unterwegs. Das sieht natürlich in Ballungsgebieten ganz anders aus, ja, wo ich sage mal, die Preisentwicklung auch viel exponentieller teilweise ist. Wir müssen, glaube ich, hin zu unserem New Normal kommen. Also wir verlassen jetzt eine Zeit, in der Geld billig war und ich sag mal, Wohnträume unbegrenzt finanzierbar waren. Und ich glaube, viele Käufer da draußen, auch gerade im Einfamilienhausbereich, die spekulieren immer noch ein ganz kleines bisschen auf sinkende Zinsen. Da gab es jetzt erst gestern, glaube ich, eine Prognose, dass direkt gesagt wird, also mit sinkenden Zinsen ist nicht zu rechnen, ja, auch nicht von der Zentralbank, auch nicht von den Baufinanzierungszinsen. Bedeutet, wir müssen uns jetzt mit dieser Situation arrangieren. Und das heißt für alle Marktteilnehmer da draußen, sei es Makler, sei es Verkäufer, auch großer Appell an die Verkäufer, lasst euch da gerne wirklich beraten, weil Spekulationen nützen einfach nichts mehr. Da spielen mittlerweile die Zahlen eine andere Rolle.
Also fairer Preis zur Situation, fertig aus, Kauf oder Kauf nicht aktuell? Oder was würdet ihr jetzt jemanden, der jetzt plant, ein Einfamilienhaus zu kaufen, was würdet ihr dem raten? Gibt es überhaupt genug Immobilien aktuell? Oder wie schätzt ihr da die Lage ein? Oder ist eigentlich Angebot und Nachfrage gar nicht so vorhanden?
Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen besonderer werden, weil wir haben einfach, das können wir auch nicht ganz wegdiskutieren, wir haben den demografischen Wandel überall, aber hier in der Region jetzt schon ganz erheblich, auch gerade im ländlichen Bereich. Und deswegen würde ich, glaube ich, mit den Verkäufern momentan in die Diskussion treten, wie reif ist denn dein Verkaufsgedanke? Also warum möchtest du verkaufen? Und in der Hoffnung auf Spekulation, das Ganze nach hinten zu schieben, wird meiner Meinung nach nicht den gewünschten Effekt bringen. Auch an diejenigen, die jetzt gerade an dem Punkt sind, sagen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen, mach das. Es wird nicht, also, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht Gott, ne? Also,
ja, aber so deine Einschätzung.
Es wird nicht anders werden. Das ist unser neues Normal. Ja, wir hatten dazu mit dem Notar neulich mal ein sehr interessantes Gespräch, weil er gesagt hat, naja, wenn ich jetzt so an die letzten, weiß ich nicht, oder unsere Eltern, ja, die haben natürlich zu ganz anderen Kaufpreisen gekauft, aber die haben teilweise zu 6-7% Baufinanzierungszins gekauft. So, jetzt kommen wir sind beide 28 Jahre alt, wir kommen aus einer Welt, da war Geld billig. Also das war überhaupt gar kein Problem, dann 500.000 Euro für ein Einfamilienhaus zu bezahlen, weil das Geld hast du bekommen und es hat in der Annuität nicht viel ausgemacht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und es wird sich auch nicht mehr verändern. Das heißt, wir müssen jetzt einfach schauen, dass es in der individuelle Situation eines Kunden reinpasst. Wir brauchen nicht mehr warten, dass die Zinsen auf 1 oder 1,5% fallen.
Ja, also die Nachfrage ist definitiv da nach Einfamilienhäusern. Die Frage ist nur, wer kann es sich halt aktuell leisten und wer ist überhaupt finanzierbar? Also es kriegt halt wirklich nicht mehr jeder eine Finanzierung für.
Nachfrage ist da, ist aber auch das Angebot da.
Ja.
Ist auch da. Nur die Frage ist halt, suchen die Käufer das, was es im Angebot gibt aktuell? Und wir haben schon relativ viel auch gebrauchte Bausubstanz. Es wird jetzt weniger neu gebaut, weil die Baupreise einfach extrem hoch sind. Und das, was vorhanden ist, das muss halt in der Regel saniert werden. Mhm. Und da ist dann die Frage, die Bestandswohnung oder das Bestandshaus, will das der Kaufinteressent, will er sich das kaufen? Oder muss er da noch ganz viel Geld reinstecken in die Sanierung?
Wie viel oder beratet ihr auch die Käufer auf der Seite und sagt, okay, also wenn du das jetzt kaufst und so viel Eigenkapital solltest du haben, da sind die Zinsen, legt ihr das auch denn so vor, dann ist das so ein bisschen mit eurem Metier oder sagt ihr, nee, komm, das ist dann Banksache?
Also ich glaube, das ist ein recht gutes Zusammenspiel zwischen uns und dem Finanzierungsberater. Wir hatten ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir mit bestimmten Finanzierungsberatern und Banken zusammenarbeiten, die den Kunden das dann natürlich vorrechnen, was sie brauchen, auch abgestimmt auf die persönliche, individuelle Einkommenssituation. Und dann wird sich zeigen, was können sie sich leisten, was müssen sie vielleicht noch reinstecken und mitfinanzieren. Und dann ergibt das eine Gesamtfinanzierung.
Was aber unser Traum tatsächlich ist, mal so auf die Zukunft. Wir haben ja jetzt gerade erst vor 4 Monaten eigentlich geschaut und haben auch schon gut Bestand tatsächlich, den wir nächstes verkaufen dürfen. Aber unser Traum ist es irgendwann gerade den Eigentümern da draußen, die vielleicht in der Immobilie wohnen, die jetzt mal wieder in Sanierung kommt. Das kann natürlich wirklich eine ältere Immobilieneigentümerin sein, die altersbedingt das Haus verkaufen muss. Und das Haus ist seit 30, 40 Jahren nicht großartig angefasst worden. Und wir möchten einfach dahin kommen, dass wir nicht Probleme verkaufen, sondern Lösungen. Mhm. Also wir haben auch schon erste Gespräche mit Kooperationspartnern, die uns künftig im Sanierungsbereich unterstützen sollen. Das bedeutet, dass der Kunde, der mit uns zusammenarbeitet, auch für seinen Käufer ein Gesamtkonzept in die Hände bekommt. Lieber Kunde, lieber Käufer, das ist das Haus, das ist der Sanierungsfahrplan. Dazu natürlich immer angelehnt ans Gebäudeenergiegesetz. Das ist die Gesamtsumme in unserem Vorschlag. Ja, damit kannst du zur Bank gehen. Also das soll, so wie wir starten, ein rundes Konzept sein. Jeder Kunde, der ein Immobilienthema hat, wird von Anna und Anna irgendwo abgeholt.
Super. Jetzt früher, ich erinnere mich so, bei Eigenheim war immer so die Zahl, ja so 30-40% Eigenkapital, glaube ich. Ne? Wie ist das heute? Wie definiert ihr das heute? Also wenn ihr jetzt selber auch kaufen würdet oder sag mal, nee, wir machen Vollfinanzierung. Wie seht ihr das?
Ich glaube, Vollfinanzierung ist ein Konzept, das hat geklappt vor 3-4 Jahren. Das ist jetzt nicht mehr so, es macht doch, ich würde sagen, fast keine Bank mehr mit. Natürlich ist eine Eigenkapitalquote von 30-40% ein Traum. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt mal so an die letzten Hochzeiten denke, würde das ja Eigenkapital in Höhe von fast 6-stelligen Bereichen bedeuten. Und wer hat denn das? Also, um Gottes Willen, ne? No front gibt es bestimmt. Aber
der
nicht,
Durchschnittsverdiener.
Genau. Hat wahrscheinlich nicht. Es ist so, dass man da natürlich immer in Einklang schauen muss, was bringe ich mit der Immobilie mit? Was hat die Immobilie für einen Beleihungswert? Wie sieht es die jeweilige Bank? Ne, das ist, so wie gesagt, auch immer eine Banksache. Das kann man nicht pauschal sagen. Aber ich würde sagen, Eigenkapitalquoten so um die 10-20% sind was, wo man sagt, definitiv. Zumindest, wie sagt man, die Nebenkosten sollten schon mitgebracht werden.
Also 110% Finanzierung, wie man es vor ein paar Jahren noch hatte, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also man muss auf jeden Fall die Nebenkosten selbst finanzieren und dann auch noch ein bisschen Eigenkapital mitbringen.
Sag nochmal ganz kurz was für alle diejenigen, die jetzt vielleicht kurz vorm Kauf sind oder jetzt gerade diskutieren und sagen, oh Mensch, das wäre doch was, wir könnten uns doch ein Einfamilienhaus kaufen und so als Familie. Erzählt mal ganz kurz was zu den Nebenkosten. Was sind Nebenkosten?
Die Nebenkosten, die sind eigentlich relativ schnell erzählt. Also wir haben zum einen die Grunderwerbsteuer, die anfällt. Hier in Thüringen sind das aktuell 5% vom Kaufpreis der Immobilie. Dann geht man ja, wenn man so einen Kaufvertrag macht, zum Notar. Der beurkundet dann den Vertrag und damit hast du dann auch noch ein bisschen Notarkosten. Das ist jetzt also kein großer Anteil. Genauso wie dann die Umschreibung im Grundbuch mit den ganzen Eintragungen, wenn man dann als Eigentümer eingetragen wird. Da hast du auch noch mal ein bisschen Kosten. Und ein großer Kostenpunkt ist natürlich noch, wenn man uns als Makler hat, eine Maklerprovision. Da sind wir, es kommt drauf an, wie das Provisionsmodell ist, im Schnitt bei 3% plus Steuer, also 3,57% brutto. Kann aber auch sein, dass man die Immobilie provisionsfrei kauft. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich ansprechen kann. Wir haben das oft so geregelt, dass wir provisionsfreie Immobilien anbieten. Das hat den oder hat mehrere charmante Vorteile. Zum einen für den Käufer ist es in der Finanzierung einfach, fällt es weg. Das heißt, du hast weniger Nebenkosten. Ja, für den Verkäufer ist ja, ich sag mal, der Vorteil, dass man, wenn der Verkäufer komplett die Provision trägt, dass man einfach im Sinne des Verkäufers handelt.
Und die Immobilie natürlich im Angebot attraktiver ist, weil provisionsfrei wird lieber gekauft, psychologisch. Genau. Und es ist halt auch einfach besser finanzierbar und das muss man den Leuten ganz klar sagen. Weil, wie gesagt, die Maklercottage muss höchstwahrscheinlich in Bar mitgebracht. Nicht zu uns in Bar mitgebracht. Aber bei der Bank halt das Eigenkapital irgendwie nachgewiesen werden.
Ja. Was ja oft auch falsch verstanden wird manchmal, wenn man so die erste Immobilie kauft. 500.000 kostet jetzt der Preis, ne? Und dann gehst du zum Notar und beim Finanzamt die Abschreibung kriege ich dann nur aufs Gebäude und nicht auf Grund und Boden.
Genau.
Ne? Richtig, also genau. Das ist auch, dass das auch getrennt wird, wie viel ist Grund und Boden wert, wo gehe ich her und sage, was ist denn jetzt der Grund und Boden wert, wo kann ich das nachlesen?
Das macht ein Sachverständiger im Idealfall. Also das ist immer diese Kaufpreisaufteilung, ist auch durchaus ein Auftragszweck, wird aber auch ganz häufig im Rahmen des Verkaufs im Kaufvertrag mit abgebildet. Also so kenne ich es tatsächlich aus der Maklerpraxis, ja, weil der Gebäudeanteil ist dann der in die Abschreibung fällt mit den Standard normalerweise 2%, genau.
Anne, ich weiß, du hast gesagt, du musst drei Viertel los, deswegen müssen wir jetzt langsam so die Koppel machen zum Ende. Anna, du hast jetzt gerade was gezeigt.
Ich habe nur gesagt, wir müssen beide los, weil wir fahren im gleichen Auto.
Ach so, deshalb. Okay, also du kannst gar nicht da bleiben, siehst du.
Fluchtartig.
Deswegen nur noch zwei, drei Fragen zum Schluss. Ihr seid eigentlich so Social Media, ihr würdet abräumen. Also das verspreche ich euch. Was habt ihr vor in Zukunft?
Wir haben ja auf wir haben ja auf Instagram schon die Immoends gegründet.
Folge das so ein bisschen, bitte jetzt.
Die ja, und das, unser Arbeitsname. Also eigentlich es war ja wirklich eine glückliche Fügung oder ein großer Zufall, dass wir beide fast den gleichen Namen haben. Also Anna und Anne. Besser kann es eigentlich nicht passen. Und wir haben halt gesagt, ja, wir machen was mit Immobilien. Wir sind halt die Immoends. Und ja, irgendwie fanden wir es cool. Und ich glaube, wir werden in Zukunft noch viel Content auf den sozialen Medien machen. Wir haben so ein paar Ideen und müssen das jetzt noch in eine Richtlinie oder eine Leitlinie bekommen, in eine Form bekommen. Und dann, ja, werden wir da.
Also da freue ich mich jetzt schon auf diesen Content, weil das sicherlich auch alles sehr spannend ist. Ihr seid sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, jetzt mit 28, ihr seid gestartet, aber habt natürlich jetzt auch schon einen gewissen Erfolg. Ich würde euch gerne auch zum Gera Stadtgeflüster Teil 2 einladen. Also so mal ein, zwei Jahre mal dahin und dann
gerne.
Gucken wir mal, wie eure Entwicklung dann sich dargestellt hat. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, ihr habt heute Nachmittag nochmal einen Podcast. Wo seid ihr da? Also können wir ja gleich nochmal Werbung machen.
Ja,
wo seid ihr
dann? Da dürfen wir zum lieben Markus von Mac Grundriss in den Maklergeflüster-Podcast. Ne? Also es ist auch ein ganz, ganz toller Podcast für Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Appell, den erlaube ich mir, es tut mir leid. Ich glaube, was uns so ausmacht, ist, dass wir, also A, wir sind hier angetreten für die Region. Anna ist auch mittlerweile wirklich Gersche, eine Wohnadresse. Ich bin leider weggezogen, aber nicht weit weg und auch nicht, weil ich sie nicht schön finde, sondern schlichtweg, weil ich mich in ein anderes Haus verliebt habe, bin ich ehrlich. Und wir sind aber hier, wir bleiben hier. Ne? Also ich habe Kinder. Ne? Also wir haben irgendwie eine gewisse Verantwortung für die Region. Und mit unseren knapp unter 30 Jahren und auch zwei Mädels, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, auch wenn ich die Karte nicht so klischeemäßig ziehen mag, aber es passt einfach, sind wir halt hier, weil wir sagen, wir möchten Immobilienberatung menschlich, nahbar und regional machen. Ja, also wir wissen, was es heißt, Gersch zu sein. Wir wissen, was es heißt, sich für Gera zu entscheiden. Und Gera ist ein verdammt cooler Standort, das will ich auch nochmal so sagen. Also das vertreten wir auch sehr offen, wenn wir dann mal überregional auf Veranstaltungen fahren dürfen und sagen, Gera ist cool. Ja, also wir haben viel zu bieten, auch unsere ländliche Gegend drumherum. Und
Generell Thüringen,
ich sag mal auch ein Stück weit natürlich Westsachsen. Wir grenzen hier an Westsachsen, das ist also ein nicht ganz unwichtiger Markt auch für uns tatsächlich mit. Wir engagieren uns, wir sind beide hier auch ehrenamtlich unterwegs, sei es bei der IHK, im Tierschutz oder halt auch als Schöffner am Amtsgericht oder irgendwas, weil wir diesen Schwung mitnehmen möchten, dass, wie gesagt, Immobilienverkauf nichts ist, was nur, ich sag jetzt mal,
so nebenher läuft.
Genau, wie gesagt, das ist halt was, da brauche ich Beratung und wollen wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit leisten, dass auch was das Thema finanzielle Unabhängigkeit angeht, auch ein bisschen für Frauen, Weil ich glaube, das wird auch irgendwann ein Thema werden. Wir haben schon ganz viele Immobilieneigentümerinnen, die sich irgendwann mal leider in der Situation sehen, vielleicht irgendwie mit ihrem Vermögen umgehen müssen. Und da fehlt vielleicht manchmal ein Stück weit Bildung. Mhm. Dafür sind wir da. Und das soll auch Inhalt der Kanäle eigentlich tatsächlich werden. Aber das Ganze natürlich halt ein bisschen schmackhaft und einfach verpackt.
Sehr, sehr spannend. Sucht ihr aktuell noch Mitarbeiter? Weil, da wollen wir das auch noch raushauen. Also gibt es da irgendwie noch Bedarf? Wenn ja, wen?
Also aktuell akut nicht. Ich werde in der Hausverwaltung perspektivisch auf jeden Fall jemanden suchen. Und wir, wenn das so weitergeht, bräuchten dann perspektivisch auch noch jemanden im Maklerbereich. Aber aktuell sind wir gut aufgestellt tatsächlich.
Wir fahren jetzt erstmal unsere Maschinen hoch und dann laufen die Showponys los und sammeln ein. Und dann werden wir das machen.
Also dafür wünsche ich euch alles Gute. Ich bin davon überzeugt, dass ihr das hinkriegt und freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Ich werde euch weiter auf dem Schirm haben. Danke, dass ihr da wart, ihr Lieben. Und alles Gute für euch. Gell?
Danke, Mike. Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.